ARD.
Vika?
Ja, Valeria?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal zelten gehen.
Zelten gehen?
Ja, campen gehen, zelten gehen.
Okay, Moment. Also, Zelt heißt auf Russisch auf jeden Fall Palatka.
Ja.
Ist das richtig?
Das ist richtig.
Okay, an dieser Stelle hört dann mein Wissen zu zelten gehen auf Russisch
wirklich?
Auf, glaube ich. Warte mal, Palatka, Palatki spać?
Im Zelt schlafen. Also kann man bestimmt auch so sagen. Es gibt aber einen Begriff dafür. Und zwar heißt das idти в поход.
What?
Oder ходить в поход.
Идти в поход?
Ja, genau. Und so ein Wanderer oder so ein Camper, der heißt походник.
Aber hat das was mit Zelten auch zu tun?
Also ja,
hat
klar, hat das mit Zelten zu tun. Ja.
Aber wenn man wandert, muss man ja nicht automatisch ein Zelt dabei haben.
Aber man sagt das halt so. Hinterfragt es jetzt nicht. Akzeptier es einfach nur.
Okay, ich akzeptiere das. Mann!
So, Leute. Hi. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Folge von Niette Mädchen, eurem
Hi,
Podcast
Leute.
Von Das
Hi.
Ding vom SWR.
Schön, dass ihr da seid. Ich wurde gerade richtig überrumpelt mit dieser Info. Tut mir leid, dass ich das noch nie gehört habe. Pachot. Okay.
Okay, heißt das, dass du noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht hast?
Nein.
Ich war ja jetzt vor kurzem so ein bisschen, deswegen möchte ich darüber reden heute. Aber vorher vielleicht einmal kurz vorab. Du bist nicht so die Camperin und die Person, die so im Zelt schläft häufig, oder?
Hast du richtig erkannt?
Oder? So, als ob ich es nicht wüsste.
Hä, sehe ich so aus, als würde ich dich gerne campen? Oder wie? Oder wie kommst du auf diese Idee?
Also du gibst mir schon eher den Vibe, dass du... Hast du jemals in einem Zelt geschlafen?
Ja, als ich in der 6. Klasse war oder 7. Klasse in der Schule.
Das Und war seitdem meine letzte Erinnerung. Niemals, oder was?
Nein, wann denn? Wo? Wie? Mit wem? Hä? Wer? Niemand hat mich gefragt, dass ich mit ihm oder... ihr zelten gehe. Es gab keine Möglichkeit, nichts, nada, niente. Ich bin nicht in so einem Umfeld aufgewachsen, wo man zelten gegangen ist. Wirklich nicht. Auch nicht auf einem Festival. Wenn, dann habe ich mir so ein Festival ausgesucht, wo man schön danach ein gutes hier ein Hotelzimmer bekommt.
Ja, okay. Genau, den Vibe gibst du mir nämlich auch.
Ja, genau. So, jetzt habe ich mich richtig unbeliebt gemacht bei ganz vielen Leuten. Sorry, Leute. Aber vielleicht hat das auch was zu tun mit dem, wie ich aufgewachsen bin. Dass ich wirklich... ja, so ein ganz bestimmtes Bild von Zelten, Campen habe. Aber ich kann ja auch, jetzt, warum fragst du mich überhaupt?
Also, ja, genau.
Was soll
also,
das hier?
Das wird eine Folge, in der ich ein bisschen meine Eindrücke verarbeiten möchte vielleicht, weil ich jetzt vor kurzem campen war, zelten war, bei einem ganz kleinen Festival. Und ich mache das tatsächlich schon länger. Und ich habe das vorher auch gar nicht so krass gemocht und war jetzt auch nicht, hatte nicht so viele Berührungspunkte, weil immer wenn ich also an meine Kindheit denke, denke ich nicht an Zelten. Da waren wir auch nie irgendwie mit einem Zelt irgendwo unterwegs. Also was das angeht, da verstehe ich dich sehr, sehr gut. Und dann hat mich so mein, ich habe ja schon oft erzählt, relativ deutscher Freundeskreis, die machen halt ganz viele Sachen, wo Zelten irgendwie Teil davon ist. Ob es jetzt auf Festivals gehen ist oder keine Ahnung, sonst wohin gehen. So, das ist normal, das gehört irgendwie dazu. Und ich fand es am Anfang ganz schlimm und dann habe ich das irgendwie verstanden, dass das schön ist.
Warum fandest du es ganz schlimm?
Also ich fand es ganz schlimm, einfach in diesem Zelt zu schlafen und vor allem, wenn es mit so einem Festival verbunden ist, laute Musik und du hast irgendwie so diesen stickigen Rückzugsort und dann, wenn du da irgendwie in der Früh aufwachst, ist alles irgendwie steht, der Mock da drin und wenn es regnet, dann regnet es durch und es ist so wenig Platz und also solche Sachen. Aber alles, was damit einhergeht, also wo man dann sein kann zum Beispiel oder welche Natur man dann vielleicht auch mal irgendwie sieht oder...
Nicht auf dem Festival.
Der ganze Vibe, ja nicht auf dem Festival dann vielleicht. Der ganze Vibe, das ist dann schon, finde ich, ganz cool und gibt einem ein sehr schönes Gefühl.
Kann man doch
deswegen
auch ohne Zelt sehen.
Ja, findest du? Aber so,
ja klar, ich war auch schon mal wandern im
ja,
Wald.
Ja, aber geh doch mal, versuch das doch mal mit so einer Übernachtung in einem Zelt und dann können wir noch mal reden, ob das genau gleich ist. So.
Nee, meine.
Okay, also, erstmal sag mal an. Also du warst mit deiner Familie, war nie eine Idee, ihr wart nie zelten. Ihr habt nie mal gesagt, das ist etwas, was ihr machen möchtet.
Mit meiner Familie sowieso nicht. Also... ich kenne das gar nicht aus Russland, überhaupt nicht. Wir haben, wenn, dann sind wir zum Beispiel weggefahren, natürlich mit dem Zug ans Schwarze Meer, habe ich auch schon immer öfter erzählt zu meiner Familie. Da haben wir dann Urlaub verbracht und zwar in so einer kleinen Ferienunterkunft, die natürlich auch jetzt nicht so High-Class Fünf-Sterne-Hotel war, sondern immer wirklich das Mindeste und das Nötigste, was es da so gab. Und dann immer musste man, weiß ich nicht, kann ich mich noch erinnern, dass man von dieser Hotelanlage aus musste man dann so 5 Minuten irgendwie laufen, um zu einer Toilette zu kommen. Und dann war da keine richtige Toilette, sondern so ein Loch einfach, wo man einfach, also alles sehr unangenehm. Also das war so das, was ich so erlebt habe. Und dann, ich kenne natürlich auch ganz viele Leute in meinem Umfeld, die zu Dacia gefahren sind, zu ihren Großeltern, die da ihre Freizeit gehabt haben, weil da natürlich auch die Unterkunft war, auch bei den Großeltern, ist ja klar, auch schön in der Natur. Oder Rybalka, auch voll oft gehört, also Angeln, ne?
Ja.
Dass man irgendwie mit Eltern oder mit irgendwelchen Verwandten dann an den See gefahren ist und da einfach so mitgesessen hat mit irgendwelchen Leuten und die anderen haben dann geangelt. Sowas kenne ich halt. Aber dass man ein Zelt dabei hat und dann irgendwo das aufschlägt, gar nicht. Vor allem, weil ich kann mich das auch gar nicht vorstellen, dass man das in Russland früher gemacht hätte, einfach nur, weil man immer dachte, wenn ich jetzt hier irgendwo alleine und einsam zelte, dann kommt irgendeiner vorbei und klaut alles, was wir da drin hatten und uns wahrscheinlich mit dazu.
So, und damit bist du total fehlinformiert.
Okay.
Weil es tatsächlich, ich habe das auch gedacht, und vor allem auch, weil meine Mutter nie irgendwas über Zelten erzählt hat. In der Familie von mir auch nie irgendwas bei mir eine Rolle gespielt hat. Und ich habe sie neulich mal gefragt, so, warum waren wir eigentlich nie campen? Weil ich so überlegt habe, dass das ja bei meinem ganzen deutschen Umfeld voll normal ist und gar nichts Besonderes. Und warum war das bei uns nicht so? Und dann hat sie mir natürlich erzählt, okay, pass mal auf, ich war alleine, alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern. Wie soll ich, wohin soll ich? Ich wusste gar nicht, wo darf man das machen? Ich hätte ein Auto gebraucht.
Aber sie kannte das früher, also dass man zelten geht?
Pass auf. Also sie meinte so, erstmal hat sie mir erst erzählt, ja okay, sie war vollkommen überfordert, dass man das in Deutschland, sie hat das öfter mal versucht oder überlegt, aber sie hatte gemeint, sie würde das ohne einen Mann, wollte sie es nicht machen, weil sie Angst hatte.
Aber warte
hatte
mal ganz kurz, hat sie das schon mal in Russland gemacht?
Dazu komme ich doch gleich.
Ach so,
Mensch.
Sorry. Okay, ich will alles direkt wissen. Tut mir leid.
Erstmal, ich erzähle dir das so, wie sie es mir erzählt hat. Und zwar hat sie zu mir gesagt, sie würde das super gerne machen, hat das immer wieder versucht. Sie wollte das aber nie ohne einen Mann machen, weil sie ein bisschen Angst hatte. Sie wollte aber auch nicht irgendwie einfach wild campen, sondern musste jemanden haben, der ihr das erklärt. Das hatte sie nicht. Sie hatte kein Auto, womit man die ganzen Zelte hätte transportieren sollen. Und allen voran kein Geld für die Zelte. Sie hat gemeint, sie hat das mal versucht zu gucken, wie viel es kostet, aber sie fand es so unfassbar teuer, dass sie sich das einfach nicht leisten konnte. Und so geht die traurige Geschichte von meiner campinglosen Kindheit zu Ende. Und dann frage ich sie jetzt so, warst du denn in Russland campen? Und dann kommen so minutenlange Sprachnachrichten, Fotos aus den 80er Jahren von meiner Mama als 20-Jährige, die da mitten in der Wildnis über hinter ihr Zelte aufgeschlagen, vor ihr einen Kochtopf mit offenem Feuer, einem Stock, wo sie drin rumrührt und so. Und sie war so, natürlich, und das haben die so oft gemacht. Und da sind Gruppen, da hat sie mir so Gruppenfotos von so 10 Leute, die da irgendwie alle mit ihr mitgezeltet sind. Und da habe ich den kennengelernt und den kennst du vielleicht noch aus der Kindheit. Da waren wir am Golubojo-Ozero, also so. Das ist irgendwie da in der Nähe von St. Petersburg gewesen. Und ja, wir sind da tagelang weg, während der Sowjetunion so, also in der Sowjetunion sind wir da tagelang einfach weg in den Wald gewesen. Und irgendwie hatten wir ja auch keine Handys. Also ich weiß auch nicht, eigentlich weiß man ja auch nicht so ganz, wie und ob man zurückkommt. Aber das war irgendwie kein Problem. Und dann hat sie mir mehr und mehr und dann da und da noch und da noch nicht. Und dann haben sie da das gegessen und irgendwie Gretschka mit irgendwelchen so Fleisch aus der Dose und sowas. Und ich war nur so, was ist das für eine Welt, die sie mir da gerade eröffnet? Ich habe dann zu ihr gesagt, warum hast du mir das nie erzählt? Und sie so, ich habe nicht gedacht, dass das interessant ist. Und ich so, hä? Das ist voll der wichtige irgendwie Aspekt offensichtlich aus ihrer Jugend und ihrem jungen Erwachsenenleben. Und ich hatte gar keinen Plan davon. Meine Mutter war eine Camperin anscheinend.
Ja, krass. Ja, ich war ja immer in diesen Ferienlagern im Sommer. Das war so mein Ding, wo meine Eltern mich da immer abgegeben haben. Aber ich glaube, so generell in dem Umfeld, wo meine Eltern aufgewachsen sind und mit wem sie zu tun hatten, das war eher da bei denen kein Thema. Ja, aber spannend.
Fand ich auch.
Was ich halt so ein bisschen auch gedacht habe, ich habe so versucht, eine Theorie aufzustellen, warum für ganz viele Leute in Russland so dieses Camping, wie man das in Deutschland kennt, eher nicht so ein Ding ist. Oder war, also anscheinend bei deiner Mutter schon und bei ihr, bei ihrem Freundeskreis, aber ich kenne einfach super viele Leute, die das noch nie gemacht haben. Also meine Verwandten, die ganzen Bekannten, die haben, wenn, dann sind die wirklich ans an Ozero, ne, so kurz vorbeigefahren an so einen Fluss oder an so einen Bach und haben da einfach gechillt und Picknick gemacht. Und ich habe mir einfach nur überlegt, wie die Menschen früher gelebt haben, die Wohnsituation von den Leuten aus der Sowjetunion und den Leuten dann auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und ich weiß nicht, vielleicht kennen manche den Begriff Kommunalka. Hast du das schon mal gehört?
Nee, sagt mir nichts.
Kommunalka, das ist so eine Gemeinschaftswohnung, eine Wohnung, in der meistens mehrere Familien auf einem Raum leben. Also teilweise ein Zimmer für bis zu 3 Generationen in einem Zimmer. Die Leute, die dann Toilette und Bad teilen mussten miteinander und da einfach ihre Gemeinschaft dann irgendwann ausgelebt haben. Da kamen auch verschiedenste Menschen zusammen aus verschiedensten bürgerlichen Schichten. Und wir hatten ja auch so eine Gemeinschaftswohnung. Wir haben zwar nicht ein Zimmer geteilt mit einer anderen Familie, aber wir haben Bad und Toilette geteilt, also meine Eltern in Pskov. Genau, und so generell, auch wenn Leute nicht in diesen Kommunalkas gelebt haben, die Wohnungen sind da so jetzt auch nicht besonders, ich sag mal, immer ordentlich gewesen wie in Deutschland. Zum Beispiel die Sanitäranlagen auch total oft problematisch und schwierig. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Und ich glaube, in solchen Momenten sagt dann niemand so, okay, lass uns jetzt einfach mal irgendwo Urlaub machen in einem Zelt, wo wir noch weniger Platz haben für uns alle und oder auch man macht keine das, Toilette.
Oder man macht es genau aus dem Grund, weil du dann mal da rauskommst, oder
kann
nicht?
Natürlich auch sein. Also, und das ist halt auch noch so, weiß ich nicht. Also meine Theorie ist auch gerade jetzt vor allem hier in Deutschland, dass Campen eher was für Menschen ist, die schon aus privilegierten Verhältnissen kommen, vor allem, wenn man da oft auch mit einem Van unterwegs ist. Man braucht Sprit, man braucht irgendwie...
Ja, Van auf jeden Fall.
Genau. Ja. Und halt Leute, die ein Abenteuer suchen, mal so richtig so ohne nichts mal eine Woche leben und schauen wir mal, wie das so ist. Weil wir, also ich weiß, wie meine Mutter argumentieren würde. Sie sagt, wir haben eigentlich immer gelebt ohne nichts. Und ein Urlaub, wenn ich mir schon einen Urlaub leiste oder wenn ich schon einen Urlaub zur Erholung brauche, dann brauche ich jetzt schon eher auch irgendwie was Vernünftiges, wo ich mich dann auch wirklich mental erholen kann von der Situation, in der wir mal gelebt haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich habe auch zu ihr gesagt, so ja, war das dann aber nicht voll gefährlich? Und sie war dann so, ja, auf jeden Fall war das gefährlich. Darüber haben sie halt nicht nachgedacht. Also sie war so 20 und mit 20 macht man das dann vielleicht auch einfach mal. Und sie meinte, das war auch tatsächlich, keine Ahnung, die haben sich da wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen, sie meinte, es war unbeschwerter. Also die haben da gar nicht drüber nachgedacht. Ob das tatsächlich unbeschwerter war, kann ich natürlich nicht sagen. Aber das Gefühl, das sie so ein bisschen dadurch hatten, war so frei irgendwo da campen mit den Freunden und so. Und ja, das fand ich irgendwie so einen sehr spannenden Einblick. Ich glaube aber, dass genau aus diesem Grund sie jetzt nicht der größte Fan vom Campen hier in Deutschland ist. Weil hier dann lieber, wie du sagst, Erholung statt Arbeit, als vor allem, wenn du mal irgendwie 3 Kinder hast und so und das alles organisieren musst mit Zelten.
Stimmt.
Und allem.
Ist halt Stimmt, einfach als junge Person damals wahrscheinlich viel einfacher. Und jetzt
ist halt, genau.
Viele machen ja extra so einen Familienurlaub, auch über mehrere Wochen hinweg mit so einem Van. Und ich kenne auch eine Person, die ist auch schon viel, viel älter. Also ich weiß nicht, Ü60 oder Ü70 auf jeden Fall. Und die Person hat sich irgendwie so einen Van extra bauen lassen und alles Mögliche da reinbauen. Und ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende Euro so ein Van insgesamt dann kostet.
Ja,
und das war seine Investition in den Urlaub. Und ich dachte nur so, wow, es ist eine ganz, ganz andere Welt.
Ja, es ist wirklich eine andere Welt. Ich schaue mir sehr gerne Dokus zum Thema an, ohne dass ich da unbedingt immer Teil davon bin. Aber jetzt an dem Wochenende, ich komme ja ganz frisch vom Campen, wobei ich muss zugeben, die ganz zur ganzen Wahrheit gehört, ich habe nicht in einem Zelt, sondern in einer Hütte geschlafen.
Aha, und mich am Anfang hier auslachen oder was? Und
ja,
erstmal sagen,
sein.
Ja, ich habe gezeltet. Valeria, was soll das?
Das musste sein. Keine Ahnung.
Nee.
Ja, doch.
Bitte von Anfang an ehrlich sein in diesem Podcast.
Ja, nee, ich dachte halt, die Leute, die bis hierhin gehört haben, denen gebe ich diese Information.
Ja, den Eindruck, ne? Wann hast du denn, wie oft hast du denn eigentlich schon gezeltet?
Also tatsächlich öfter. Ja, also, wie oft denn? Ich kann das nicht mehr zählen, so oft das war das. Krass. Ich bin eine richtige nein, nicht ganz. Aber also ich habe das tatsächlich ab und an gemacht, bin nicht, aber wirklich auch wie du nicht der größte Fan davon. Ich reagiere allergisch auf Insektenstiche. Eigentlich habe ich das Gefühl, die Natur ist nicht mein größter Freund, auch wenn ich sie mag. genau, und jetzt bei dem kleinen Festival.
Aber darf ich mal ganz kurz was sagen? Hier, damit nicht hier Leute sagen, boah, die ist ja hier, die will ja gar nicht zelten und was weiß ich und es ist alles eklig. Stimmt gar nicht. Ich hatte wirklich bisher keine Gelegenheit dazu. Also,
das machen wir mal, Vika. Wir machen gerne. Das. Wir gehen einfach mal zelten. Sag mal hier. Ich merke schon, es ist ein emotionales Thema für dich, oder? Zelten gehen.
Eher für dich.
Ja, willst du mir die Frage der Woche noch stellen oder wie machen wir das?
So, jetzt kommen wir zur Frage der Woche. Da kommen wir gar nicht mehr zu. Okay, Valeria. Valeria!
Ja.
Du hast jetzt gerade erzählt, du warst auf einem kleinen Festival und hast da nicht gezeltet, wie wir gerade gehört haben, sondern in der Hütte geschlafen. Aber ansonsten, erzähl mal, wie war das Festival?
Also, es war irgendwie ein bisschen intensiv. Und meine russischen Wurzeln haben sehr viel öfter eine Rolle gespielt, als ich es gedacht hätte. Vor allem, weil ich dieses kleine Festival, das ist so eine kleine, das mache ich schon, also das war nicht das erste Mal, das machen wir schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Aber das war das erste Mal, dass ich irgendwie so oft durch verschiedene Kommentare und Situationen damit konfrontiert wurde. Oder es ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen. Und ich kann ja mal ein schönes Beispiel erzählen und ich kann ein Beispiel erzählen, was mich richtig aufgeregt hat, beziehungsweise sogar echt fast schon wütend gemacht hat. Ein schöner Moment war, es war da eine Person, die ich nicht kannte, die mit mir dann auf einmal gesprochen hat und meinte, ah, so durch eine Partnerin ist er in Berührung gekommen mit russischer Sprache und russischer Kultur und er findet das ganz toll. Und dann hat er so ein bisschen darüber gesprochen, wie gewöhnungsbedürftig das war, an so einen russischen Tisch zu kommen und diese emotionalen Reden und so zu hören und zu halten und dieses Mischding und so. Und das war irgendwie so voll spannend zu sehen. Wie er darüber das so, es hat ihn so richtig mitgenommen. Er war voll fasziniert und fand das ganz toll und hat gemeint, er fand das sogar so toll, dass er das in seinem deutschen Freundeskreis etablieren wollte, dass man emotionale Ansprachen und Toasts quasi macht.
Ah, oh, das ist schön.
Und um mir das zu demonstrieren, hat er seinen Freund gerufen und hat gesagt, der kann das jetzt übrigens besonders gut deswegen. Und hat er gesagt, ey, komm, mach jetzt mal, demonstrier deine neu gewonnenen Skills. Versuch, eine schöne emotionale Ansprache auf dieses Festival zu halten. Und dann kam er tatsächlich, dieser Typ, in diese Runde und hat sein Glas erhoben und hat wirklich eine super schöne emotionale Rede gehalten auf die Freundschaft und das Festival und die schöne Zeit und da. Und ich habe den noch nie in meinem Leben so solche Sachen reden hören.
Was hat er denn so alles gesagt?
Ey, ich weiß es gar nicht mehr.
Wie klingt ein deutscher Toast in russischer Version?
Ja, der hat wirklich so gesagt, so, und ihr seid die besten Menschen und dieser Moment wird nie, ich weiß es gar nicht mehr, aber das war irgendwie, das war einfach total schön, weil ich dachte, okay, krass. Also irgendjemand war mal hat sich so willkommen gefühlt oder fand es so schön an so einer Familientisch oder so, dass er sich dachte, der möchte das weitertragen an Menschen, die damit eigentlich gar keine, ja, die damit nicht so viel zu tun haben. Und das habe ich so noch nie irgendwie miterlebt und gehört und ich fand das ganz, ganz toll.
Ich finde das auch schön. Vor allem, wenn man sich als Partner oder Partnerin für die Kultur des anderen eben so interessiert, dass man das verinnerlicht, dass man sich mit der Kultur, mit den Traditionen beschäftigt, dass man das vielleicht ein bisschen übernimmt und mitmacht. Und ich finde es auch schön, weil man dann noch mehr Teil dieser Familie dann wird.
Total. Und der hat dann auch mit mir generell, der ist ja richtig aufgegangen. Man hat richtig gemerkt, so der ist auch gar nicht mehr mit dieser Partnerin zusammen. Aber trotzdem ist diese Kultur noch so bei ihm geblieben. Und dass er ihn das immer noch so, und er meinte auch das Singen und dass er extra dann irgendwelche...
vielleicht ist er noch in love.
Nee, okay. Ich glaube nicht. Also das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Okay. Und er fand einfach das, also eigentlich irgendwie voll schön, dass das weiterhin noch irgendwie so Teil von ihm jetzt so sein wird, auch wenn es vielleicht die Person gar nicht mehr ist. Und er das dann auch so weitergetragen hat mit mir über Filme und keine Ahnung und Musik und dieses Singen und so Eigenheiten so diskutiert und philosophiert. Und das war einfach richtig, richtig schön.
Wie fühlst du dich so als russische Person, also als einzige russische Person in diesem Raum, wenn jemand Deutsches dann sowas zeigt, dass er das total feiert.
Ja, voll schön. Also ich fand es richtig wertschätzend und einzigartig, weil mir das so auch noch nie passiert ist. Also dass da jemand auch vor allem so dieses Leute dann animieren und weißt du, dass man dann wirklich auch gemeinsam und alle konnten dann direkt verstehen, was das bedeutet. Das hat mich dann wirklich ein bisschen daran erinnert, wie das ist, bei meiner Mama zum Beispiel am Tisch zu sein und diese Reden zu halten und so. Und es war halt irgendwie einfach ja ein sehr besonderer Moment für mich. Mhm. Und leider hat das dann so ein bisschen diesen Moment weniger schön gemacht, weil ich einen ziemlich bescheuerten Spruch gehört habe oder sogar zwei von einem Typen.
Von einem anderen jetzt.
Ich sag mal so, nicht von dem, der so wertschätzend geredet hat, aber der die emotionale Rede gehalten hat.
Ach so, auch schade.
Es ist halt eine, ja, ich sag mal so, in einem Moment so und im anderen Moment so. Und zwar haben wir ein Spiel gespielt. Sag ich jetzt mal ganz vage, wo ich treffen musste.
Okay. Wir wissen überhaupt nicht, welches Spiel du meinst.
Naja, es gibt mehrere Spiele.
Wo du in einen Becher treffen musstest.
Wo ich in einen Becher treffen musste, ja, okay. Genau. Und es war halt nur noch ein Becher übrig. Und das war wie so ein kleines Turnier. Rechts und links neben mir haben auch Tische gespielt und so. Und ich war dann so, alle Augen waren so ein bisschen auf mich und es war so eine angespannte Situation. Und ich nehme sowas ja auch immer sehr ernst, muss man dazu sagen. Und dann ziel ich so und bin so richtig in diesem Konzentrationstunnel. Und auf einmal höre ich den Spruch, Valeria, stell dir einfach vor, das ist ein ukrainisches Krankenhaus. Und ich habe zuerst gar nicht verstanden, was da gerade abging. Ich habe das zuerst gar nicht realisiert, registriert und verarbeiten können. Mhm. Alle schauen mich auf einmal an, so. Ich schaue diesen Typen einfach richtig fassungslos an, weil ich mir gedacht habe, also hast du das gerade wirklich gesagt? Der hat dann natürlich gelacht und der wollte mich in dem Moment natürlich provozieren. So, das war einfach so, man muss vielleicht dazu sagen, der Mensch hat so einfach einen sehr dunklen Humor. Aber das ist dann für mich so eine Grenze, die ich einfach nicht okay finde. Also in dem Moment fand ich es einfach...
Es ist einfach überhaupt nicht witzig.
Nee, es ist nicht. Und dann hat man diese total leichte, lustige Situation auf einmal richtig scheiße und schlimm gemacht.
Ja.
Und ich denke mir so, da ging ja nicht mal auf meine Kosten, nicht nur, sondern stell dir mal vor, da wäre jetzt jemand gewesen, der hatte wirklich ukrainischen vielleicht Background, Bezug, Verwandte, die oder Bekannte oder Familie, die verletzt, gestorben, in Bunkern, whatever ist. Das ist ja immer noch ein Angriffskrieg, der da gerade ist.
Absolut.
Und allein, dass man diesen Witz in der Situation so macht und andere Leute ihn dann so hören, das war für mich so irgendwie... Also es war einfach, hat mir wehgetan, so im Herzen auch irgendwo, dass das einfach gerade passiert und es voll okay ist in dieser Situation.
Ja, voll. Vor allem natürlich werden in der Ukraine Krankenhäuser und andere Einrichtungen angegriffen von russischen Bomben und es ist klar. Aber alleine darüber Witze zu machen, ist schon sehr schwierig und man kann es nur, wenn es einem selbst gut geht und man sich nicht vor Bomben verstecken muss. Ich finde, das wirklich geht gar nicht. Und du wurdest da einfach so reingeworfen in diese Situation.
Ja, genau. Und ich war so überfordert mit dieser Situation, weil entweder, was für Optionen hat man dann? Du brichst gerade an der Stelle alles ab und hältst dann eine Standpauke, dass das nicht cool ist. So.
In einer Situation, wo wahrscheinlich die ausgelassene Stimmung ist und wo sowieso schon der Abend lang war und letzter Becher, habe ich gerade gehört. Also kann man sich vorstellen, wie die Stimmung ist. Ja.
So, und dann ist es aber so, dann droht halt alles zu kippen. So, dann weißt du halt nicht so ganz, was passiert danach. Und ich konnte halt, oder du, so die Frage, so geht man auf diese Provokation überhaupt ein? Oder nicht? Und dann war aber der Moment so schnell wieder vorbei und irgendwie ging es weiter und es hat auch fast, also im Endeffekt, vielleicht kam es mir auch nur so vor, als hätten mich alle angeschaut oder sie haben dann alle schnell weggeschaut, ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, du warst einfach auch perplex.
Ich war perplex. Klar. Und das zeigt mir auch immer, dass ich natürlich jetzt, wenn die Situation vorbei ist, weiß, ich hätte den beiseite genommen oder vielleicht sogar in dem Moment gesagt, nee, sorry, aber das ist übrigens ziemlich, ziemlich scheiße und das möchte ich nicht nochmal hören. Aber in dem Moment habe ich es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft, das zu sagen. Ich habe ihn böse angeschaut, ja. Und dann habe ich es einfach nicht geschafft, irgendwas dazu zu sagen, weil ich einfach komplett überrumpelt war und einfach gar nicht damit gerechnet habe. Mhm. Ja, aber das war ziemlich doof, dass das passiert ist.
Das ist krass, ja.
Und das zeigt mir halt einfach, dass es so viel einfacher ist, darüber zu reden, wenn man nicht in dieser Situation ist und wenn man damit nicht out of nowhere, also einfach so mal konfrontiert wird. Ja, und dann gab es einfach nochmal einen anderen dämlichen Spruch, auch witzigerweise von derselben Person. Ich weiß nicht, was sein Problem ist, ehrlich gesagt.
Was hat er gesagt?
Ich stand irgendwie so dahinter, ein bisschen versteckt in so einem Häuschen. Man hat mich nicht direkt gesehen, weil ich halt irgendwie auch Fotos gemacht habe. Und dann habe ich irgendwie so auf mich aufmerksam gemacht. Und dann dreht er sich um und sagt, ah ja, so, dann ist es ja gewohnt, von den Russen ausspioniert zu werden. Weil er mich halt so nicht,
oh Gott, was
nicht gemerkt
flacher,
hat.
Flacher, langweiliger
Witz. Ja, genau. Aber okay. Da denke ich mir so, okay, ja, mein Gott. So, ja. Der Witz, den kannst du machen, meinetwegen. Ja. Der ist halt okay, ne, meinetwegen. Aber
trotzdem, ich finde, das Problem ist, mit jedem neuen Spruch dieser Art, also dieser Art, verfestigen sich ja auch im Kopf ganz bestimmte Bilder von den Russen. Und wenn da Leute um dich herumstehen und dich noch nicht kennen und vielleicht auch zum ersten Mal in Berührung kommen mit diesen Themen, dann gibt es da schon so ein bestimmtes Bild, diese Vorurteile werden übernommen, dass Russinnen und Russen auch oft kriminell sind, andere ausspionieren, was auch immer, gewalttätig. Und so entstehen halt Vorurteile, Zuschreibungen, mit denen die Menschen hier in Deutschland dann leben müssen. Obwohl man vielleicht sehr wenig Berührungspunkte selbst als Person hat mit seinen eigenen Wurzeln. Also man weiß zum Beispiel, die Eltern sind, sagen wir mal, aus Russland nach Deutschland gekommen oder du bist selbst hier in Deutschland geboren, hast aber russische Wurzeln, hast dich aber selbst noch nicht damit beschäftigt. Und dann fallen solche Sprüche und du denkst dir, was habe ich denn eigentlich damit zu tun? Also warum wird das auf mich projiziert?
Und irgendwie ist es ja dann auch, wenn ich so drüber nachdenke, ist es natürlich auch dann so meine Verantwortung, besonders wenn dann der erste Witz, den ich erzählt habe, kommt, dass ich dann halt auch ganz klar sage, nee, auch als russische Person oder Person mit russischen Wurzeln möchte ich das nicht hören. Ich möchte das jetzt gerade nicht so auf der Art und Weise nicht witzig finden. Und das solltet ihr alle hier eigentlich auch nicht. Aber, wie gesagt, leichter gesagt als getan. Habe ich dann nochmal gemerkt.
Voll. Und ich glaube, dass solche Sprüche auch eine Komponente vom Antislawismus vielleicht auch sind. Mhm. Darüber können wir vielleicht in einer anderen Folge sprechen.
Ja,
über
auf
das
jeden
komplette
Fall.
Thema.
Das ist ein wichtiges und komplexes Thema. Da können wir gerne mal drüber sprechen. Aber so Witze, finde ich bis heute einfach immer ein bisschen schwierig. Und ist mir auch, wie gesagt, wirklich noch nie so passiert, dass so was Schönes und was Schlechtes so dicht an dicht passiert ist. Deswegen
schwierig auch, wie man damit umgeht in so einer Situation.
Absolut. Also Leute, ich sag mal so, wenn ihr Tipps habt oder auch Erfahrungsberichte, wie ihr mit solchen Witzen umgeht, dann lasst uns das gerne wissen. Ihr kennt ja unsere E-Mail-Adresse jettemädchen@dasding.de.
Genau. Ja, okay, dann
schließen wir das Thema Camping und Festival
ab. Schließen wir das Thema
ab. Absolut.
Wir haben ja noch einen langen Sommer vor uns. Ich habe gehört übrigens, andere Podcasts machen gerade Sommerpause schon langsam. Mhm. Wir machen weiter. Nur ganz kurz eine kleine Info an dieser Stelle. Keine Sorge, wir sind da.
Yes.
Wir haben gerade schon über das Thema Übernachten in Zelten und Festivals und was auch immer gesprochen. Dann bleiben wir kurz beim Thema Übernachten.
Ja.
Weil wir haben da nämlich was jetzt im Internet gesehen und komm jetzt mal rüber in den Jetzt-Talk.
Ganz genau. Und zwar ist mir das immer wieder so aufgefallen und dir ja auch, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, dass das irgendwie ein Phänomen zu sein scheint, das wir kennen und das vielleicht auch andere Menschen kennen, die russischsprachige Wurzelfamilie, whatever haben. Besonders Eltern, sage ich jetzt mal, weil, wie war das denn bei dir, Vika, wenn du irgendwo übernachten wolltest? Nicht in einem Zelt, sondern einfach bei einer Freundin.
Es war so.
Wurde das erlaubt? War das normal? Musstest du Diskussionen führen?
Überhaupt nicht normal. Meine Mutter hat es gar nicht verstanden. Ich kannte das vorher auch natürlich nicht. Also es war für mich auch etwas Neues, bei einer Freundin zu übernachten. Und dann habe ich gefragt, Mama, можно я переночую у Jasmin? Kann ich bei Jasmin übernachten? Und dann hat sie gesagt, зачем?
Warum?
Warum? У тебя что, твоего собственного дома нет?
Hast du kein eigenes Zuhause? Das ist so ein typischer Spruch.
Und ich so, doch, habe ich. Und dann so, was wollt ihr denn da machen? Was wollt ihr da tun? Serien gucken, Filme gucken, chillen, vielleicht ein bisschen unterwegs sein.
Eine gute Zeit haben, hallo?
Aber, nee. Meine Mama hat es nicht verstanden.
Und tatsächlich war das bei meiner Mama ähnlich. Sie hat es dann irgendwann erlaubt, aber so widerwillig so ein bisschen. Das war dann so, ich war ja ganz viel auch mit in so einem Synchronschwimmteam mit vielen Mädels und auch viele von denen belarus-ukrainische Wurzeln und so. Und die hatten auch alle Schwierigkeiten, ihre Eltern zu überzeugen. Aber die Deutschen hatten nie ein Problem. Die waren alle immer fröhlich irgendwo in irgendwelchen Häusern und durften da ihren Spaß haben. Und wir,
und die haben sich voll connected, die ganzen jungen Leute.
Ja, und wir mussten da betteln und betteln und betteln, bis die verstanden haben, dass das normal und okay und da sind Eltern, die da vielleicht noch im Zweifel aufpassen. Und das Schlimmste, was wir tun, ist uns einen Horrorfilm anschauen, so in dem Alter.
Wirklich.
Und es ist so lustig, weil das scheint eine Kollektiverfahrung zu sein. Also es gibt super viele Menschen, die genauso Videos und TikToks darüber gemacht haben, dass sie ihre Eltern total krass überzeugen mussten, wenn sie bei einer Freundin oder einem Freund schlafen wollten.
Mom, was willst du? Du siehst heute so verdammt gut aus. Nur danke. Also was ich noch fragen wollte, wäre es okay, wenn ich heute bei Zeynep übernachte? Что ты хочешь? Какую übernachtung?
Mom, ты сегодня очень красивая. Was willst du? Mom, kann ich hier heute bei meinem Cousin schlafen? Здрасте, приехали. И какой übernachtung? Что, у тебя своего дома нету? Или дома кровать нету, или чё?
Und weißt du, was das Witzige ist? Ich habe danach meine Mutter jetzt, nachdem sie mir das Ganze mit dem Campen und Zelten in Russland erzählt hat, habe ich sie gefragt, ja übrigens, wegen Übernachtung und so, wieso war das eigentlich? Weil ich wusste, wir möchten darüber reden, so, was ist da nochmal ihre Idee oder ihr Gedanke dazu? Und dann war sie wieder so, also, ja, das, ich verstehe einfach nicht. Auf einmal habt ihr alle gefragt, ob ihr wo übernachten wollt. Also ganz ehrlich, ich habe das gar nicht verstanden, warum. Und das war einfach nicht so, mit sie aufgewachsen ist und dass das total unüblich ist. Und was macht man da? Und seit Schirm und so, was, warum? Sie hat es einfach nicht verstanden. Und ich denke mir so, okay, also es war also okay, 3 Tage lang in die Wildnis zu verschwinden, ohne Handyempfang und nichts. Es ist aber das Schlimmste, was passieren kann, wenn du zu einer Freundin gehst, um da zu übernachten. Nachten? Hä? Ich check die Logik nicht.
Ich glaube, wenn du
dann
irgendwann eigene Kinder hast, dann denkst du da nochmal anders drüber nach. Und ich glaube, unsere Eltern haben sich, warum auch immer, super viele Sorgen gemacht, was auch immer da passieren kann. Vielleicht auch sowas, wie ist der Einfluss von, also das war auch bei mir voll oft das Thema. Meine Mama hat immer ein bisschen gedacht, dass meine Freundinnen ein schlechter Einfluss auf mich sind. Ah. Und immer alles ausgefragt. Was macht die so? Was hält die für Hobbys? Was machen ihre Eltern? Ist sie denn so okay? Was erzählt sie? Über welche Themen redet ihr? Ah, ich bin mir nicht sicher. Immer so ein kleines Misstrauen. Und ich habe das auch nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum. Und ich habe ja auch mich halb wie so ein Verbrecher gefühlt, als wenn ich dann irgendwo dann übernachtet habe. So, oh mein Gott, ich darf das jetzt und irgendwie ist das falsch, was ich gerade mache, aber ich mache ja nichts. Ganz komisch. Und wie du sagst, also nicht mal die Eltern, wenn du mit deiner Mutter gerade drüber gesprochen hast, die haben auch nicht mal eine richtige Antwort drauf.
Die konnten mir, ich habe es versucht zu verstehen, ich habe dann immer gesagt, warum? Also was ist dein Problem jetzt gerade? Sie konnten es mir nicht erklären. Das war einfach nur ein Ding. Macht man halt einfach nicht.
Beim ersten Freund übernachten. Das ist schon Next Level. Das ist verboten. Ja.
Dann lieber vorher ausziehen, damit man diese Diskussion nicht führen muss. Ich habe auch so TikToks gesehen, wo Leute waren so, ich bin 19 und muss immer noch drum betteln, wenn ich irgendwie meiner Freundin übernachten möchte. Oder man muss so total übervorsichtig und so richtig freundlich sein, bevor man dann was fragt und trotzdem sagen dann die Eltern sowas wie nein. Aber da muss ich so ein bisschen an noch einen anderen Trend denken, der besonders so im russischsprachigen Raum gerade viral geht. Vielleicht hast du die auch gesehen. Da werden so Mütter gefilmt, die so am Handy sind und dann steht dann so auf Russisch, aber ich übersetze es jetzt, sowas wie, meine Mama ist so erwachsen geworden, sie kann sogar Sprachnachrichten machen, Dinge aus dem Internet bestellen und Feuer-Emojis unter meine Posts schreiben. Mama tag быстро растут, so, ne? Sie wachsen
die Mamas
so schnell.
Sind so schnell erwachsen geworden.
Ja, genau.
Und da wurde der Spieß umgedreht von den Müttern, die eigentlich alles verboten haben, so ungefähr.
Ja, genau.
Bis und hin jetzt, zu, ach.
Die machen sie ihre ersten
erwachsen.
Schritte, genau,
jetzt
im Internet.
Machen sie ihre ersten Schritte. Ach, witzig.
Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall etwas, was ich dir so, ich komme mit dieser Logik nicht so ganz hinterher. Bin ich ehrlich.
Auch
heute nicht, mit Erwachsenenblick auch nicht.
Ich überlege aber auch, wie ich das auf meine zukünftigen Kinder übernehmen würde, ob ich das auch, ob ich da auch strenger wäre. Und da wäre auch bei mir die Frage, aber warum? Und wahrscheinlich wäre die Antwort bei mir, auch deswegen, weil meine Eltern so streng zu mir waren.
Oh.
Einfach nur aus Prinzip.
Ja, okay.
Ich weiß es nicht, aber vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil, na, das ist eine gute Frage. Naja.
Das kannst du ja dann nochmal drüber nachdenken, bis es soweit ist.
Ich erzähle das nochmal in 10 Jahren.
Machen wir.
Ja, Leute, das dazu. Und jetzt kommen wir mal zur Potscha der Woche. Und die Potscha der Woche kommt von einem Kommentar auf TikTok zu meinem Rhabarber-Take. Aus der letzten Folge war das. Ich habe nämlich Valeria gefragt, was eigentlich Rhabarber auf Russisch heißt. Sie wusste es natürlich auch nicht so richtig.
Ich weiß es aber jetzt mittlerweile.
Und?
Revin.
Ja!
Yay, richtig. Ich habe was gelernt. Revin.
Und das habe ich ganz kurz, dieses kleine Snippet habe ich gepostet. Und dann hat sich einer gemeldet dazu, der Vladi, hat drunter geschrieben, ich lese das jetzt mal kurz auf Russisch vor und dann übersetze ich auf Deutsch. Не знаю почему, но мы у бабушки в деревне называли Рабоба. Ich weiß nicht warum, aber bei meiner Oma in der Dacia haben wir das Rhabarber
genannt. Das ist so ein geiles Wort.
Und dann entstand da so eine kleine Konversation und hat ein anderer gefragt, ist deine Oma denn Deutsche? Und er schreibt dann auf Russisch zurück, ja, bei uns sind alle Deutsche von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir alles untersucht bis zum geht nicht mehr.
Stammbaumforschung betrieben.
Genau, Stammbaumforschung betrieben, um zu verstehen, wo unsere Vorfahren eigentlich herkommen. Und haben sogar herausgefunden, wo sie gelebt haben vor der Katharina der Großen. Also, ne? Mhm. So, und dann sagt der Revin, я сейчас в этом ролике впервые услышу. Und dann musste er da so lachen. Also er hat das Wort Revin zum ersten Mal gehört auf diesem TikTok. Und das fand ich so geil.
Wie heißt es? Rhabarber?
Rhabarber.
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 Geiles Wort.
Weil man natürlich auch viele Russlanddeutsche, die natürlich auch mit deutschen Wurzeln eben in Russland aufgewachsen sind, aber hier in Deutschland dann leben und dann versuchen, deutsche Wörter irgendwie zu übersetzen mit einem russischen Akzent. Dann kommt sowas wie Rhabarber raus, fand ich eigentlich richtig, richtig geil. Und ein Kommentar war auch noch, das fand ich auch ganz süß. Einer hat geschrieben, мы называли кислючка, когда мелкие были.
Süß.
Sie haben кислючка genannt, кислючка ist sowas wie etwas Saures, sowas.
Sauerchen.
Sauerchen.
Keine Ahnung.
Wir haben Sauerchen genannt.
Кислючка.
Ja.
Ja, kann man eigentlich nicht so gut übersetzen, ne? Kislyuchka. Aber ja, trotzdem aber weiß man sofort, geil. Was es ist. Ja, finde ich auch.
Und ich fand auch gut, wie sie geschrieben hat, мы называли кислючка, когда мелкие были. Als wir klein waren, мелкие.
Ist winzig.
Das sagt
eigentlich.
Man, meine Cousine in Russland hat immer zu meinem Bruder und zu ihrem Bruder immer мелкие gesagt. So, мелкие идут на пляж. So die Kleinen, die gehen.
Ja, witzigerweise werden meine jüngsten Zwillingsgeschwister, also die werden auch мелкие genannt bei uns in der Familie, weil das die
das
Jüngsten
war cool,
sind.
Irgendwie.
Wir nennen mелкие. Sie alle so, мелкие. А где мелкие? Wo sind die Kleinsten? So.
Ja. Мелкие klingt so ein bisschen fast schon, finde ich, auf Russisch, als würde man definitiv in der Hierarchie viel höher stehen als die Mielki.
Ah ja, gut, das kann natürlich
weil
sein.
Weil so ein bisschen frech klingt,
ja,
ey,
so,
die Mielki.
Aber könnte es vielleicht auch so ein Nesthäkchen sein, so die Jüngsten?
Auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen cute, so ein bisschen auch
bisschen.
In die Richtung.
Also bei uns ist, glaube ich, süß gemeint und nicht despektierlich, weil wir über ihn stehen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Aber ich musste gerade daran denken, du kennst doch diesen jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon nervigen viralen Song mit dem Barbaras Rhabarberba.
Ja.
Und ich musste Barbaras Rhabarberba denken.
Geil!
Barbaras Rhabarberba. Das wäre so viel witziger noch. Das wär noch besser.
Stimmt.
Übrigens hat der Song mittlerweile auch auf russische Reels geschafft. Also meine Mutter hat mir das mittlerweile zurückgeschickt mit kyrillischen
geil.
Untertiteln, weil die das natürlich auch sehr lustig finden, den deutschen Song. Also so viel dazu zum Thema Mütter werden so schnell erwachsen. Mittlerweile haben sie auch den Barbaras Rhabarber Song entdeckt.
Barbaras Rhabarber Bar. Oh, geil. Geil.
Also,
kann man auf
Leute.
Jeden Fall als hier Zungenbrecher mal
Barbaras Rhabarber
Bar. Barbaras Rhabarber. Barbaras Rhabarber, Barbaras Rhabarber, Barbaras Rhabarber. So, Leute, das war, würde ich sagen, für das war's für
ja.
heute. Und wir freuen uns einfach auf euch in den wir
kommenden
uns auf
Folgen.
Euch in den kommenden Folgen. Also, wie
also
in den
die Stimmung,
Folgen,
die Stimmung in dieser Folge, die war auch irgendwie ganz
wild.
Besonders, fand ich. Wild. Deswegen würde ich auch sagen, lass uns das doch einfach mal jetzt hier zum Ende kommen lassen, weil besser wird's nicht.
Sowieso nicht.
Oder?
Bei uns eh nicht.
Nee.
Leute,
da
war schön,
ja.
dass ihr wieder dabei wart. До встречи.
До встречи. Пока. Давайте пока. Bis
пока-пока.
Nächstes
Bis
Mal.
Nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.